Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wie ihr wisst, behandeln wir gerne auch mal kulinarische Themen hier bei uns in der Runde und nach Bier und Popcorn heute mal die Frage in das große Podcast-Team von Insert: Wie viele Gummitiere kann man eigentlich essen, bis einem schlecht wird? Alex.
Also wenn ich jetzt auf meinen Nachwuchs schaue, würde ich sagen, es gibt kein Limit. Oder wir haben es noch nicht ausgelotet, aber ich gehe davon aus, es gibt eins.
Wir hatten ja schon mal die Frage nach der Popcorn-Geschmacksrichtung süß oder salzig. Wie ist es bei Gummitieren? Hast du da ein Limit bei dir selbst schon festgestellt? Ist es ein Ding?
Ein Limit? Nö, nicht wirklich. Hm. Bin jetzt eh nicht so der Süße, aber ich mag es auch tatsächlich eher sauer. Halloween.
Ja, passt immer noch gut rein, obwohl die Spooky Season jetzt schon ein bisschen vorbei ist. Ich muss gestehen, ich habe mir vorhin hier ein paar von diesen Gummitieren reingezogen. Das war vielleicht das eine oder andere zu viel. Das heißt, ich bereite hier das Podcast-Set immer gut vor mit Wasser ohne Kohlensäure. Jetzt habe ich aber so einen humorigen Magen voller tierfreier Gelatinen-Alternative. Naja, ist ein bisschen aber auch eine gute Überleitung, Alex, denn ich habe eine süße, cute Review heute dabei. Kannst du schon was zu deinem Mitbringsel heute sagen?
Ich habe Nachklapp und ich habe vielleicht ein bisschen was Kontroverseres, was so, ich sag mal, Richtung dokumentarisch geht, was eher unüblich ist, dass ich sowas mitbringe.
Oha.
Aber kein seichtes Thema, von daher müssen wir mal gucken, wie wir uns dem sachlich, nüchtern, professionell annähern können.
Okay, von meiner Seite bleibt es auf jeden Fall auch klebrig, wenn ich hier so in uns raufzeichne gucke. Wir haben bei den News-Franchises, die gefühlt einfach nicht weggehen wollen. Also da gibt es ein paar Returner, so zu sagen. Und bei den Trailern ebenso süße Gaunereien, aber auch ein paar gruselige Nummern. Und für alle, die Bock auf Karies haben, sag ich, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Wir sind zurück. Du hast es in der Anmoderation gesagt, die Spooky Season ist vorbei und jetzt sind wir in so einer Zwischenwelt gefangen, dass wir so, wir sind kurz vor, fast vor Weihnachtszeit. Gefühlt ist es gar nicht mehr lange hin bis zum Jahresende und bei mir ist es dann immer, dass ich so ein bisschen Torschusspanik bekomme, gerade was so die Filme in 2024 betrifft, weil wir sind dann schon wieder kurz vor gefühlt an einer Top-Ten-Bildung und wenn ich mir das so angucke, bin ich wieder am Hadern mit 2024 und von daher erstmal ein Hallo, lieber Ronny, und wie geht es dir da so? Geht das schon los so mit im November jetzt und hast du ein besseres Gefühl 24 als die letzten Jahre?
Ja, halt, stopp. Also erstmal danke für diese charmante Anmoderation. Das waren einige Fragen, die du da zum Schluss jetzt abgefeuert hast. Ich wollte gerade noch vervollständigen, ich weiß gar nicht, ob ich mir in den letzten Tagen so viel Gedanken machen konnte, denn andere haben anscheinend auch dieses Problem in diesen Zwischenjahreszeiten und dann gibt's halt Länder, die versuchen, ihre Großnationen ins Chaos zu stürzen oder auch kleine Länder wie wir, die vielleicht einfach sagen, wir resetten einfach mal unsere Führung. Von daher muss ich da gerade mal überlegen, wie meine Watchlist eigentlich aktuell aufgebaut ist. Aber ich muss, glaube ich, sagen, ich habe auch noch einigen Nachholbedarf, lieber Alex.
Das ist ja nicht nur der Nachholbedarf bei mir. Ich habe tatsächlich mich mal hingesetzt und mir gedacht, so, mal aufschreiben, so, was cool war dieses Jahr.
Mhm.
Und wie letztes Jahr auch, hatte ich halt tatsächlich eine Zeit lang auch Probleme, überhaupt 10 zusammenzukriegen, die ich halt guten Gewissens dann auch so, wenn das die 10 wären, stehen lassen könnte und mir denke,
Ja, ich erinnere mich.
Bisschen was gucken. Und ja, da ist noch ein gewisser Backlog, aber mal gucken.
Aber du hast es doch gut gerettet letztes Jahr. Also dieses Jahr. Wann war die Folge?
Keine Frage. Deswegen, ich hoffe da auch da wieder so auf die Jahresend-Rallye und dass vielleicht noch ein paar, paar Banger, weiß ich nicht, ins Kino kommen oder dann noch ins Heimkino schwappen, dass ich die noch nachholen kann, damit die Liste vielleicht noch ein bisschen aufgebessert wird.
Und ich sage immer wieder gern, es ist eben das Gemeinschaftliche, wo ich immer dachte, habe ich nicht gesehen, hast du dann vielleicht mitgebracht oder den einen oder anderen Tipp haben wir dann sowieso noch ausgetauscht und dann war es ja sowieso immer noch eine gute, erfolgreiche, illustre Runde.
Die ist es immer.
Richtige so, Antwort. Das natürlich mir direkt mal
testgestanden. Was ich nicht hatte, hast du mitgebracht. Ist auch eigentlich eine schöne Überleitung, um in die Ruckzuck-Reviews zu starten. Hm. Denn gefühlt haben wir beide einen Nachklapp dabei, wenn ich dieses Komma 5 da in den gemeinsamen Notizen richtig deute.
Mhm.
Von daher hast du wahrscheinlich irgendwas mitgebracht, was ich schon mal hatte und umgekehrt.
Ja, also es stimmt tatsächlich. Das heißt aber, wenn wir jeweils zwei Themen mit haben, dann muss ich mich wahrscheinlich zuerst oder sollte ich mich zuerst ins Rampenlicht schieben, oder? Damit ich dann nachher eine Pause habe, bevor es in die Releases reingeht.
Das hast du messerscharf erkannt und durchkombiniert bis zum Ende, glaube ich. Lass mal gucken, ob die Rechnung aufgeht.
Ja, dann lass mich doch losschießen mit einem Nachklapp, Alex. Und den habe ich ja jetzt schon wirklich fast schon, muss man ja sagen, lange versprochen und bin jetzt auch froh, den endlich nachgeholt zu haben. Ian Romulus, natürlich, habe ich.
Dann sag nichts Falsches.
Im Gepäck, genau. Du hast dich in der letzten Episode schon ausführlichst mit diesem Film auseinandergesetzt, hast sogar gesagt, dass der Rewatch ja schon auch durch war bei dir.
Korrekt. Yep.
Das ist natürlich auf jeden Fall stark. Oder hast du es in der vorletzten Sendung gesagt? In der letzten Sendung war der Rewatch schon durch?
Das war in der letzten Sendung war der Rewatch. In der vorletzten Sendung hatte ich die Review selber, weil letzte.
So war das.
In der letzten Episode habe ich nämlich Wolves mitgebracht.
Ah, stimmt, genau, das war's. Ja, von Wölfen zu Aliens, jetzt auch bei mir endlich gelandet. Du hattest gesagt in deiner Kritik, ist für dich eher eine Mischung so aus Alien 1 und Alien 2, also Aliens. Und finde ich eigentlich auch. Also ja, bezüglich Scope und Stil trifft es ganz gut. Man muss aber sagen, oder ich fand, erzählerisch ist er schon sehr eigen oder schafft das halt mit, so wie er sich oder wie er erzählt wird, schon eine eigene Note so zu setzen. Und da sind mir zwei Szenen vor allem hängen geblieben. Das ist zum einen die Szene mit den Facehackern und der Raumtemperatur. Mehr möchte ich nicht sagen. Mhm. Und natürlich, das hast du angerissen, glaube ich, mit der schwerelosen Szene, speziell mit der Hashtag Säure, die da eine große Rolle spielt, nochmal gegen Ende. Das fand ich sehr cool. Und das hat auch nochmal gezeigt, was für eine geile Balance in diesem Film immer so zustande kommt, was das Spannungsfeld zwischen eben Spannung und Action angeht. Und immer wieder spürt man dann auch, dass man schon, glaube ich, merkt, dass der Fede Alvarez da aus diesem Horrorgenre kommt. Dass man sagt, da wird jetzt nicht nur geballert, ein bisschen wie bei Aliens vielleicht, sondern dass man immer noch so diese krassen Suspense-Szenen hat. Vielleicht
genau,
so eine
Schocker-Szene noch. Was du gesagt hast, genau, dieser Schock, dieser Horror, den ja auch Teil 1 mächtig gepusht hat, weil Teil 1 war ja auch kein Action-Reißer. Da ging es ja auch
Im Gegenteil, ja.
Ja, genau, im Gegenteil. Und deswegen fand ich, war er vielleicht tatsächlich auch mal hier die richtige Besetzung, um das wieder in den Vordergrund zu rücken und uns wieder die Figur des Aliens tatsächlich auch unheimlich zu machen.
Mhm.
Weil ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen auch die Magie abhanden gekommen durch die letzten Filme.
Ja, das würde ich unterstreichen. Insgesamt auch durch die Erzählung und natürlich, wie es umgesetzt ist, audiovisuell, aber gleichzeitig noch den Spagat schafft, ist es, fühlt sich irgendwie natürlich alles moderner an. Also dieses Alien-Franchise ist nicht so ganz so überproduziert wie die letzten Teile, sondern fühlt sich irgendwie echter und gleichzeitig moderner an.
Außer die eine Szene.
Da müsstest du mich vielleicht nochmal abholen, weil da hatte ich mich bei der Review schon gewundert. Da sagst du, gegen Schluss war irgendwas.
Nee, nicht gegen Schluss. Ich rede von der Motion Performance, wie auch immer.
Okay.
Gesichtsanimationen.
Okay, gut. Okay, dann sind wir, glaube ich, auf der gleichen Seite. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Ich dachte die ganze Zeit, du hättest bei der Review gesagt, zum Ende hin CGI. Und ich dachte so, wann kommt jetzt die Szene, die er gemeint hat zum Schluss? Aber dann hatte ich es falsch im Kopf.
Nee, eigentlich nicht.
Dann ist es falsch im Kopf, okay. Aber dennoch hattest du auch gesagt, er holt von der Narration mehr aus, um allen Alien-Teilen zu huldigen. Ich fand sogar, der Schluss geht sogar noch mal ein gutes Stück Richtung Alien 4. Zumindest habe ich mich da extrem erinnert gefühlt, mit dem ganzen Vermächtnis, sage ich mal. Und über die Lauflänge hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen als Subnote mit drin, hat er dadurch ein bisschen weniger Raum, um seine eigene Identität so zu finden und zu erlangen, der Film an
sich. Es ist halt immer diese Krux zwischen dieses, wenn du so ein Franchise im Rücken hast, oder ganz oft haben wir das, dieses Phänomen ja zum Beispiel bei ersten Filmen, aus die hoffentlich ein Franchise entsteht. Dass du sagst, okay, ja, aber macht doch, bevor ihr euch in Andeutungen verliert und Dinge aufbaut, macht doch erstmal einen guten Film. Und das war hier zu merken, fand ich, dieses, okay, aber wenn wir da noch diese Referenz einbauen, dann macht vielleicht Prometheus mehr Sinn wieder und so mit dem Einordnen zeitlich zum Beispiel. Da zieht er sich mit einer Szene gleich am Anfang aus der Fähre eine Kameraeinstellung und du weißt direkt, zack, wo wir zeitlich anzusiedeln sind. Sehr, sehr effizient gearbeitet. Und das war hier so ein Spagat, wo ich mir dachte, hätte da so ein kleines bisschen weniger so Setups gebaut, um vielleicht Prometheus ein bisschen verdaubarer zu bekommen für die Massen, hätte er vielleicht mehr Raum gehabt, noch diese eigene individuelle Story um die Figuren, die ich ja sehr interessant finde und hoffe, dass es weitergeht. Hashtag News oder wartet ab. weiter auszubauen, diese Geschichte.
Finde ich auch in Summe eigentlich auch gar nicht tragisch, hat mich so ein bisschen an Star Wars Episode 7 erinnert. Ich weiß gar nicht, ob du das auch referenziert hast bei deiner Review. Genau, also ähnlich, dann lieber irgendwie nochmal gut aufgewärmt und irgendwie so ein paar Fäden gezogen, anstatt was entweder komplett Neues zu denken, was nicht funktioniert, oder nur noch zu kopieren, was dann vielleicht auch nicht richtig, was
da ist. Es ist weder Kopier, es hat einfach die, ne, es hat halt die gleiche DNA. Mhm. Aber wie du auch gesagt hast, fühlt es sich in Summe einfach auch moderner an.
Mhm.
Also wie tatsächlich, ich sag mal, lose ein, ich sag mal, ein Remake-Mashup von 1 und 2 für 2024. Genau, was wir uns aus den Trailern eigentlich so ein bisschen erhofft hatten. Wobei ich dann auch dachte, es geht noch ein bisschen mehr Richtung Teil 1.
Mm.
Nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Haben wir eigentlich bekommen. Deswegen war ich an Summe auch sehr zufrieden und bin gespannt, was du jetzt gleich noch weiter erzählst.
Ich würde nur noch mal mit Bild und Ton abschließen. Da ist es nämlich genauso, finde ich. Man kriegt irgendwie alles, die Anlehnung an Teil 1, aber auch so ein bisschen den Bombast aus Teil 2. Aber auch hier alles moderner, wuchtiger, State of the Art, wenn da so ein Raumschiff irgendwie in so einen Kometenhagel langsam reinschlittert oder du von außen halt wirklich Raumschiffe siehst und es wirklich halt wie auf anderen Großproduktionen oder wie bei anderen Großproduktionen einfach on point, finde ich, halt umgesetzt ist. Ich finde also fürs Budget, denke ich, behaupte ich, ist das Optimum herausgeholt worden, außer, denn da habe ich auch meine Bauchschmerzen bekommen, unabhängig von meinem Gummitierenverzehr, außer bei dem einen CGI-Charakter, den es gibt. Weil damit hätte ich per se keine Probleme gehabt, aber die Animation, Gesichtsanimation war auch für mich, also da, die hat auf jeden Fall hinterher.
Also da hätte ich ja sogar noch gesagt, hätte der den einfach als Mechatronik in echt da gehabt, so ne, mit Kopf abgetrennt und der bewegt sich nur noch so rudimentär und das Sprachmodul ist noch noch da und du kannst es so in den Zügen noch erkennen, wer es sein soll oder welcher Typ von Android es sein soll. Das hätte, glaube ich, schon ausgereicht.
Mhm.
Oder hätte für mich funktioniert, vielleicht sogar besser funktioniert dann.
Ja. Also fand ich auch, also wirklich, ich habe es mir im Detail im Nachgang nochmal angeguckt, wirklich gerade, also es geht jetzt schon ins Detail, aber Zähne, Mund sah für mich einfach zu nicht gut genug aus.
Ja, ich meine, es meckern auf hohem Niveau, aber dafür... Ja,
dafür ist er zu lange zu sehen einfach.
Dafür wollte ich gerade sagen, schneiden sie auch immer wieder zurück.
Ja, genau, und denkst du, oh no, weg damit, aber ja.
Da ist er wieder, dann packt ihn doch einfach nur auf die Kopfhörer oder so, weißt du.
Ja, hätte ich auch besser gefunden. Insgesamt wenig düsterer, kleiner wie der Teil 1, dafür nicht ganz so actionfokussiert wie Teil 2 in Gänze auch. Ich fand den Soundtrack sehr nice, sehr geil eingesetzt, unterstreicht auch nochmal so die Creepy-Szenen, das Sounddesign auch, alles was hier in Space angeht oder generell halt die Wummen und wenn das explodiert, alles geil abgemischt, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und in Summe richtig starke Fortführung der Alien-Reihe, die wieder mal Lust auf mehr macht auch. Und auch wenn man so dran denkt, mit Prey gab es jetzt gute Impulse, auch da dieses Monster-Franchise neu weiterzuentwickeln oder Godzilla Minus One nochmal weiter gedacht, auch lasst frische junge Leute, Regisseure und Firmen daran. Und tendenziell größter Pluspunkt, audiovisuelle Unterstützung, wie gesagt, bis auf den einen mittelmäßigen Punkt, der auffiel. Erzählerisch auch ein bisschen hakelig, ne? Zu wenig Eigenausformulierung möglich in dem Rahmen. Aber in Summe ist es halt eine sehr runde, spaßige, düstere und eben moderne Weitererzählung. Und ich sag auch, auf jeden Fall eine Empfehlung. IMDb, ich weiß gar nicht, ist es noch ein bisschen runtergegangen, ist jetzt bei einer 7,2, Rotten Tomatoes 85%. Ich war aber echt begeistert und finde es halt einfach, weil es so ein rundes Paket ist, gebe ich auch 4,5 von 5 Sternen mit.
Das ist sogar
besser
mehr,
als ich
gegeben habe.
Ja, hast du nur 4 gegeben? Ich dachte, hat
der
Alex
nur 4 gegeben. Ich war relativ, ich war ein bisschen streng tatsächlich, ja.
Ich habe echt mit mir gehadert, nicht so wirklich gehadert, aber er ist bei mir so ganz in diesen hoch aufrunden Faktor reingefallen, bei einer IMDb 8,6 oder 8,7, was ich da ihm gegeben habe, und deswegen ist es halt auf 5 Sterne runtergerundet.
Ja, wie gesagt, ist ja auch völlig legitim, und nur weil ich 4 gegeben habe, heißt das ja nicht, ich meine, ich habe ja erzählt, ich habe ihn jetzt schon ein zweites Mal gesehen, man kann ja auch Filme nochmal mehrfach gucken, weil sie einem so gut gefallen und trotzdem nur 4 von 5 geben. Das heißt ja nicht, dass ich ihn nicht mochte. Ich mochte ihn sehr.
Und wieder, lass uns in der Mitte treffen. Dann haben wir jetzt halt Alien Romulus mit einer 4,25 von 5 möglichen Sternen. Zurück zu dir, Alex.
Ja, sehr schön. Ich freue mich tatsächlich. Vielen Dank dafür.
Immer wieder gerne.
Sehr beruhigt. Ja, ich habe aus gegebenem Anlass, lieber Ronny, meinen Nachklapp mitgebracht. Nein, der gegebene Anlass ist The Family Plan.
Hashtag Spoiler News. News Spoiler,
genau,
Spoiler.
Kommt in die News nochmal. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben.
Left Field, wie du immer so schön sagst.
Genau, und da dachte ich mir, ey komm, Ronny hatte das mitgebracht und meinte, kannst du dir eigentlich guten Gewissens angucken, also kannst du nicht so komplett daneben liegen.
Eine Mark Wahlberg Produktion.
Richtig, genau. Also Streifen mit Mark Wahlberg und Michelle Monaghan. Plot, glaube ich, schnell erzählt, oft gesehen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten, dass das jetzt nicht sonderlich kreativ war vom initialen Setup. Er ist quasi ein ehemaliger Geheimagent mit super tollen Skills, jetzt als normaler Familienvater undercover quasi inkognito und wird dann durch Social Media gefunden und versucht seine dann jetzt insgesamt 3 Kinder, also 5-köpfige Familie mit ihm selbst inkludiert, über einen Roadtrip zu verschleiern, dass eigentlich da Kopfgeldjäger und ein Syndikat hinter ihm her ist und, glaube ich, auch dann im Zweifel die ganze Familie wegmachen will. Und du warst relativ gutmütig, glaube ich, mit deiner Review unterm Strich.
Da deutet sich schon viel nicht so Gutes an.
Und ich kann das sogar so ein Stück weit nachvollziehen. Es gibt also insgesamt erstmal top produziert. Das ist eine Apple TV Plus Produktion. Da gehe ich mit. Ich finde auch insgesamt die Performances, gerade von Michelle Monaghan und Mark Wahlberg, aber natürlich auch von den gerade den älteren Kindern, sehr, sehr solide, sehr gut. Die haben gute Vibes, solide Performance in den Möglichkeiten, die sie haben. Mhm, haben auch alle so ein bisschen ihren eigenen Subplot noch mitgebracht. Das heißt, die werden auch ein bisschen ausstaffiert, die Figuren. Das fand ich auch ganz, ganz gut. Und das Einzige, was ich, und auch die Actionsequenzen waren so borderline, teilweise mit kreativer Kameraführung überraschend gut inszeniert, fand ich. Das ist mir auch noch positiv aufgefallen. Was für mich überhaupt nicht übereinander kam, ist, was der Film jetzt genau für ein Genre sein möchte. Mhm. Weil es gibt so borderline klamaukige Szenen, die aber überhaupt nicht funktionieren, mit dann wieder so einem ernsteren Kontrast, der dann angeschlagen wird. Und die ganze Zeit, durch den ganzen Film, hangelt sich so ein, und ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist, so Buddy-Slapstick. Mhm. Buddy im Sinne von, also irgendjemand verletzt sich schwer körperlich, um uns zum Lachen zu bringen.
Ach so, okay. Mhm.
Falls das Sinn macht. Also es gibt da so eine große Finalszene mit Michelle Monaghan, will ich zu ganz Detail gehen, wo sie da so hart gegen die Wand klatscht dann. Und ich da saß und dachte, soll ich das gerade witzig finden? Weil die Szene ist viel zu ernst gerade, als dass ich darüber gerade jetzt in dem Moment lachen kann.
Was dann Punkt nur noch bei mir damals,
vom großen Finale, das Michelle Monaghan danach zündet.
Yep.
Was nur noch getoppt wird, und das hast du auch mitgebracht, mit so einer, das vierte Kind, what? Ja, do the math, wo ich mir dachte, meine Frau und ich gucken uns an, meinen so, the fuck hat die gerade gesagt? Und völlig überflüssig dieses Thema überhaupt aufzugreifen, diesen Gag, den da drinnen zu lassen, den nicht zu schneiden oder irgendwas anderes zu machen, fand ich super schräg. Mhm. Wir haben uns beide auch angeguckt und meinten, sollte das jetzt gerade witzig sein? Oder uns zum Nachdenken anregen? Oder wir haben es einfach nicht verstanden. Und ich weiß genau, dass du das noch, und als die Szene kam, erinnerte ich mich, dass du die auch mitgebracht hast und auch Fragezeichen hattest. Mhm. Von daher, in Summe, ist er okay. Ich würde jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung geben. Und wir kommen jetzt in den News nochmal drauf. Irgendwas scheint er richtig gemacht zu haben. Oder irgendwie den passenden Nerv getroffen zu haben. Ich fand es unterm Strich ganz okay, wie er dann ausgeht, sage ich mal, so Happy End-esque.
Ja.
Ja, auch wenn es natürlich ein bisschen naiv zu Ende erzählt ist. Also er ist eigentlich so ein wandelndes Klischee, der aber für mich so tonal nicht 100% übereinander kommt. Und deswegen gebe ich ihm noch gutmütig eher tatsächlich, und da runde ich hier eher zum Guten auf 3 von 5. Okay. Aber das ist schon, dass ich sage, mit 2 Augen zugedrückt und weil ich Michelle Monaghan gerne sehe, vielleicht.
Biased. Ja, ich habe damals auch gesagt, also das Ende, Stichwort Sperrwurf, passt nicht so richtig ins Familienfeeling. Und also man darf keine so großen Ansprüche hegen. Und habe mich ja selbst schon hinterfragt bei der Review, was war an dem Abend mit mir los? Aber ich fühlte mich gut unterhalten, vor allem, glaube ich, weil die Roadtrip-Komponente da drin war. Und einfach die Chemie an sich ganz gut funktioniert hat von dem Cast. Deswegen bin ich da eigentlich mit guten Vibes rausgegangen. Nicht so gut wie bei Arthur the King, der ja vom gleichen Regisseur ist. War dann einfach, ja, hat mich weniger gut unterhalten.
So, und jetzt kommen wir hier zum Hauptprogramm bei den Reviews, die volle Review, die Nicht-Nachklapper.
Den Nicht-Nachklapper, genau. Und ich habe was mitgebracht, da, keine Ahnung, da weiß ich gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, dass wir im Mai mal von einem Film gesprochen haben bei den Releases, der sich da nennt Robot Dreams. Und jetzt muss ich mal Alex tief in die Augen gucken über das Webcam-Bild und glaube, hätt's gut gefunden, aber ist fair enough, dass du nicht mehr dran erinnern kannst. Ist ein Film von Pablo Berger. Also aus Spanien letzten Endes, ein Animationsfilm. Und der stand sogar im Oscar-Rennen als bester Animationsfilm, hat da aber, jetzt muss ich nochmal überlegen, leider nichts gewonnen. Wurde aber auch so von der Presse wirklich gut aufgenommen, hat viele gute Kritiken damals schon bekommen, hatte ich auch in den Releases damals im Mai schon erwähnt. Und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit gehabt, den mal nachzuholen. Und es geht in diesem Film um Folgendes. Dog lebt in Manhattan und ist es leid, allein zu sein. Eines Tages beschließt er sich, einen Roboter, einen Gefährten zu bauen. Ihre Freundschaft erblüht, bis sie unzertrennlich werden im Rhythmus des New York City der 80er Jahre. In einer Sommernacht ist Dog gezwungen, Robot traurig am Strand zurückzulassen. Werden sie sich jemals wiedersehen? So, was kann man sich davon erwarten? Ist ein Animationsfilm, eher fast schon Zeichentrickfilm, muss man ja sagen. Recht modern gezeichnet, aber überhaupt gar nicht irgendwie überproduziert, wie man es vielleicht von anderen Animationskinofilmen gewohnt wäre oder erwarten würde. Er erinnert vom Animationsstil teilweise eher an eine hochwertigere TV-Serie. Also ist eher klassisch, sehr clean gezeichnet, was den Stil angeht.
Ja.
Das Tolle daran, es ist vom Zeichenstil weniger komplex und es gibt ganz viele Totalen immer von New York City, vom Strand oder vom Central Park und ganz oft wird dieser Film zu so einer Art oder die Szene im Film zu einem riesigen Wimmelbild, was man gerne dann nochmal anguckt und dann feststellt, wo sind jetzt irgendwelche witzigen Tiercharaktere und Anspielungen, was passiert da gerade. Das Ganze wird verstärkt durch die Tatsache, dass es keine Dialoge in dem Film gibt. Du musst dich also auf das Visuelle konzentrieren.
Hm, okay, interessant.
Es gibt zwar einen Voice-Over.
Also Stummfilm dann, oder was?
Es ist, ja, Stummfilm nicht. Es gibt auch schon einen Voice-Cast, aber eigentlich machen die ganzen Protagonisten und Protagonistinnen eigentlich nur Geräusche und Laute. Es wird immer so über Gesten und Mimik kommuniziert. Mhm. Es gibt Sprache, glaube ich, in diesem Filmuniversum, aber es wird hier einfach nicht als Stilmittel herangezogen. Das ist super ungewohnt, lässt ihn auch mit dem Zeichenstil ein bisschen kleiner wirken, als er ist. Jedoch, man denke auch mal an Wall-E, wo das auch ungewohnt war und da eigentlich enormes Potenzial ausspielen konnte, dadurch, dass man das weggelassen hat. Die Handlung, und damit komme ich zur Kritik, die ist weniger episch wie Wall-Es Weltraumabenteuer, will er aber auch gar nicht sein. Es geht um Freundschaft und Einsamkeit in einer oder der Großstadt, wo man eigentlich vom Menschen oder Tieren in dem Fall eigentlich schon fast zu ertrinken droht. Und das erzählt Pablo Berger in den ersten 20 Minuten auch sehr stringent voran. Dann trennen sich irgendwann die Schicksale, wie gerade eben in der Synopsis angerissen. Und dann trennt sich auch die Geschichte auf. Und es gibt so verschiedene kleinere Geschichten, die dann erzählt werden, wie die einzelnen Protagonisten so dann über diese Trennung hinwegkommen in ihrem Alltag. Da kriegst du ein bisschen den Eindruck von dem Episodenfilm, was wieder auch ein bisschen so diesen Serieneindruck verstärkt. Und die Erzählung ist manchmal ein bisschen naiv, manchmal ein bisschen ernster, oft auch mit einer melancholischen Unternote. Jedoch nie so tragisch, dass es dann irgendwann wieder schmerzlich wird. Für Kinder ist der Film, würde ich sagen, noch gut geeignet, weil er sieht auch sehr kindlich aus. Doch die ganze Tragweite kriegst du, glaube ich, eher so als Jugendlicher oder eben als Erwachsener dann so erfasst. Mhm. Und insgesamt ist es ein süßer kleiner Film, der unterhält, aber auch ernstere Töne anspielt. Wie gesagt, der Animationsstil, der wirkt klein, fast zu klein fürs Kino, doch die Thematik wiegt das Ganze wieder im dramatischen Sinne auf. Für ein sehr gutes Ergebnis, was ich gleich verrate, fehlt mir aber allerdings so ein bisschen noch, hätte ich mir noch ein spitzeres Ende.
Ich wollte gerade fragen, gibt es eine Moral von der Geschichte? Weißt du?
Ja, es gibt so eine Art Moral von der Geschichte und das Ende ist auch so süß, bitter. Jetzt sind wir wieder beim Essen angelangt. und da war mir dann auch eben gerade nicht klar, ist, welche Zielgruppe ist das. Also es ist definitiv kein reiner Kleinkinderfilm, ist eher schon erwachseneres Publikum. Und damit auch insgesamt aber eine gute Empfehlung, den vielleicht mal einzuschieben. Sagt auch insgesamt das Internet, bei IMDb steht Robot Dreams bei einer 7,6. Also, das ist schon...
Ja, sehr, sehr ordentlich.
Ja, sehr, sehr ordentlich. Ein kleines Stück mehr als Boxolide. Rotten Tomatoes, wieder ein bisschen, ja, weiß nicht, Kritikerscore 98%, okay. Hatten wir jetzt die letzte Zeit schon. Entweder gibt's da halt Rotten oder eben Meisterwerkstatus. Zuschauerscore aber auch, 89%. Es gibt auch ganz viele sehr niedliche IMDb-Reviews, die sagen, ach, der Film, der hat mich so berührt und einer meiner besten oder der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Kann man drüber streiten. Ich musste ja auch ein bisschen Abstriche machen. Wie gesagt, die Zielgruppe war mir ein bisschen unklar. Ich hätte mir ein bisschen noch mehr Tragik vielleicht gewünscht. Aber gebe trotzdem noch auf jeden Fall gerne 4 von 5 möglichen Sternen bei meiner Bewertung mit.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich habe mir direkt mal auf die Watchlist gepackt, weil nice. Ja, hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Klingt ja aber danach, als könnte man da wenig falsch machen. Weniger als bei The Family Plan vielleicht.
Das würde ich behaupten, ja.
Bedimmt. Ja. Aber nee, klingt, als wäre es auf jeden Fall auch durchaus meine Baustelle. Von daher, vielen Dank dafür, ja. Also, war was ganz anderes.
Falls du ihn mal eingeschoben hast, dann auch gerne wieder hier, ne, recyceln und als Nachklapp wieder mitbringen, Alex.
Das kriege ich bestimmt hin.
Und jetzt zu deiner vollwertigen Review.
Ja, ich habe mitgebracht eine Netflix-Produktion, die am 27. September schon auf Netflix erschienen ist, nämlich Will and Harper.
Nice. Ja, nee, dann finde ich es gar nicht so abwegig, dass du den mitgebracht hast.
Ja, dachte ich auch so. Das ist noch so, ne? Ich bin jetzt nicht der Doku-Gucker, aber das war tatsächlich eine Sache, die, wo wir beide schon auch über den Trailer gesprochen hatten, so eine gewisse Resonanz hervorgerufen hat und wir uns erstmal, glaube ich, angefixt fühlten, aber auch uns hinterfragt haben, was ist es denn jetzt? Wie gut funktioniert es denn?
Weil es halt vor allem extrem filmisch, sehr cineastisch aussah.
Ja,
da,
richtig.
Da weiß ich, wussten wir da nicht so, wie authentisch ist das Ganze noch. Aber kommst du jetzt.
Worum geht's denn überhaupt, ne? Genau. Also, es geht ja am Ende eigentlich um Harper Steele, die früher ein Mann war und der beste Freund, so wird es zumindest präsentiert, von Will Ferrell. Die kennen sich seit 30 Jahren, haben sich bei Saturday Night Live kennengelernt. Da war sie ein Schreiber. Und genau, wir haben sich dann jetzt durch die letzten, wahrscheinlich auch dann nach Corona, nicht mehr so oft gesehen, leben an unterschiedlichen Enden, ne, irgendwie Will Ferrell in L.A., sie in New York. Und ja, er hat dann halt so ein E-Mail bekommen, dass sie jetzt eine Frau ist. Und jetzt geht es quasi so ein bisschen darum, dass er gesagt hat, ich sammle dich ein, wir machen einen Roadtrip durch die USA. Haben wir die Roadtrip-Komponente, ne, die war ja... beide gut finden.
Ja, genau.
Und versuchen so ein bisschen wieder zu reconnecten. Mhm. Ja, das heißt, wir haben also mehrere Facetten, die da diese Doku, dieser Film versucht unterzubringen. Das ist einmal diese Roadtrip-Komponente, das Thema Freundschaft und das Thema der Transition. Mhm. So ein bisschen aufzubereiten und wie sie es erlebt hat und wie er es erlebt und erlebt. Darf man nicht vergessen, es ist Will Ferrell, über den wir reden. Das heißt, es ist auch immer mit so ein bisschen Klamauk verbunden natürlich. Und wie du gesagt hast, ist es audiovisuell sehr, sehr aufwendig produziert. Und das ist sehr, sehr cool. Gerade in den in intimen Momenten, wo sonst niemand ist, glaube ich, ist es auch einigermaßen authentisch. Gleichzeitig gibt es aber Sequenzen, wo sie, ich sag mal, die beiden in Situationen provozieren. Zum Beispiel erklärt die Harper, dass sie schon mehrfach einfach geroadtrippt ist, auch alleine durch die USA, aber damals als Mann. Mm. Und sie fragt sich, wie passiert das jetzt als Frau? Wie werde ich wahrgenommen? Auch wenn ich in irgendwelche Trucker-Bars gehe, da bin ich früher ein- und ausgegangen und habe noch ein Bier getrunken alleine. Kann ich das jetzt überhaupt noch? Fühle ich mich da wohl? Muss ich Angst haben? So, ne? Gerade wenn du aus den Blue States, sage ich mal, rausgehst, ja, in den USA. Und ich formuliere es mal vorsichtig. Da bleibt es relativ seicht. Es gibt da kein wirkliches Drama, aber wie auch, wenn sie von ganz offensichtlich einem großen Kamerateam begleitet werden.
Ja.
Glaubst du wirklich, da kommt dann irgendjemand Homophobes und sagt, und du verpiss dich? Vermutlich nicht. Ne, sie präsentieren sich alle sehr, sehr weltoffen, sehr freundlich, wollen sprechen und so. Da weiß ich nicht, was sie sich davon erhofft haben. Ich fand es prinzipiell natürlich auch erstmal andersrum, um das positiv auszulegen, gut, dass das Messaging ist, das Klischee von, weiß ich nicht, den Hillbillies da so, ne? Das trifft nicht zu, die sind auch sehr wohl weltoffene Leute. Mhm. Die sind nicht alle so, kann man nicht so pauschalisieren, aber ich weiß eben nicht, wie sehr das wirklich dann authentisch ist.
Ja, wie sehr das dann biased ist. Ja, man kennt es ja aus dem Trailer, wo sie da bei dem NASCAR-Rennen sind und da ja eigentlich wohlwollend quasi da aufgenommen werden.
Genau, genau. Mhm. Und das zieht sich weitestgehend wie so ein roter Faden. Es blitzt mehr so durch, ab und an bei Erzählungen von ihr, wie sie Dinge erlebt hat, dass sie ein Haus gekauft hat irgendwo in der Pampa, um dort Frau sein zu können. Vor der offiziellen Transition, während sie noch ein Mann war, verheiratet mit zwei Töchtern. Und das ist so ein bisschen auch das Problem des Films. Er bleibt die ganze Zeit so einigermaßen seicht. Er scheut vor diesen ganz, 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 ganz großen Emotionen zurück und auch ein bisschen davor wirklich auch, ich sag mal, den Streit zu suchen.
Konfrontation,
weil es ist ein kontroverses
einwerfen.
Thema in den USA oder weltweit. Weißt du, was ich meine? Also sollte es nicht sein, verstehe mich nicht falsch. Aber
ich
ist
weiß
es
absolut, was du meinst, ne?
Und da finde ich, da lässt er Punkte liegen, glaube ich. Also ich glaube, das hätte man noch besser herausarbeiten können, um wirklich den Zuschauer zu zwingen, sich noch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann gibt es eine Szene, und ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber es gibt ein großes Abendessen, wo sie sich richtig rausputzen soll als Frau. Und er denkt sich, weißt du was, ich mache das Gleiche. Mhm. Und weil er Will Ferrell ist, wirft er halt eine völlige Over-the-Top-Verkleidung über mit falschem Bart und Akzent und schräger Sonnenbrille und fancy Klamotten. Und ich habe nicht verstanden in dem Moment, und ich weiß, es ist Will Ferrell und er will lustig sein, was genau er uns damit sagen möchte. Wenn sie kommt in einem schönen Abendkleid, mit nettem Make-up, mit Schmuck, glaubt er, es ist eine Verkleidung dann?
Ja, ich
weil
weiß, was du meinst.
Es ist sie. Warum machst du, also warum kommst du nicht als du? Warum machst du jetzt, also
es torpediert ein bisschen die Aussage.
Indirekt Kritik oder was ist, ich habe es einfach nicht verstanden. Und da hatte ich das Gefühl, vielleicht hat er es auch nicht verstanden. Vielleicht fehlt ihm auch das Taktgefühl. Vielleicht will er das auch provozieren, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich weiß es nicht, aber es ist für mich auf jeden Fall nicht aufgegangen. Und das war so eine Szene, wo ich mir dachte, da liegst du halt gerade daneben für mich so. Irgendwie, es tut mir sehr leid. Und es gibt viele süße Momente und es gibt Momente, wo ich ihnen auch glaube, dass sie eine Freundschaft haben und das ist auch, steht fast noch stärker im Fokus, nämlich diese Freundschaft und dass sie sich auch über die Jahre auseinandergelebt haben. Weniger dieser Übergang zur Frau, sondern mehr, dass sie sich auch wiederfinden als gute Freunde. Und es gibt so eine leichte, Amerika Roadtrip-Komponente. Aber es bleibt alles davon bleibt weitestgehend seicht. Das sorgt dafür, dass man es sehr, sehr gut weggucken kann. Aber es bleibt nicht wirklich hängen und ich hatte nicht den Eindruck, dass man sich danach mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchte, noch müsste.
Okay.
Das ist so ein bisschen dann auch schon mein Fazit. Deswegen ja, man kann das gut weggucken. Das sieht das Internet auch so. Auf dem IMDb eine 7,5.
Boxen wieder.
Der Rotten Score 99% bei den Kritikern.
Ui.
Wow.
Ne? Haben wir es wieder.
Und 82% bei den Zuschauern, auch sehr gut.
Ist doch fast der gleiche Score wie bei Robot Dream gerade eben.
Mhm. Ich bin aufgrund dem, was ich gerade erzählt habe, auch noch im boxsolide Bereich, aber jetzt noch nicht überschwänglich und sage 3,5 von 5 wird dem Ganzen gerecht.
Okay.
Da wäre aber mehr drin gewesen.
Ja, müsste mich selbst nochmal hinterfragen, was ich von dem Trailer jetzt erwartet hätte. Da hätte ich vielleicht gar nicht das Thema wäre vielleicht für mich auch eher gegensätzlich zur Verpackung das Vehikel für das eigentliche Roadmovie gewesen, um das noch ein bisschen, um eine neue Komponente zu erweitern. Oder der Kicker letzten Endes für die Erzählung beider Charaktere.
Ich glaube, sie können sich nicht so komplett entscheiden, was sie dann
so
sein
klang,
wollen
so klang
und
es grad,
sind
ja.
nicht so richtig.
Ja, verstehe. Ja, schade, aber trotzdem gut, wenn du sagst.
Nee, es ist nicht schade, es ist jetzt, also, ne, ist schon gut.
Ja, schade im Sinne von, da wäre vielleicht mehr möglich gewesen, auch wenn die Kritiken ja sonst schon mehr als gut dastehen.
Genau. Aber vielleicht auch, ne, wie du mir, so ich dir, sage ich, du hattest ja durchaus auch Interesse dran, solltest du Zeit haben und es einschieben, kannst ja gerne auch mal deine Meinung teilen dann.
Gerne.
Und damit würde ich dann offiziell auch wieder an dich übergeben, wenn wir zu den Releases kommen.
Dann lass mich doch hier mal schnell durchrattern. Wir haben es ähnlich wie bei den Trailern heute ein bisschen übersichtlich gestaltet, aber wir haben ja trotzdem immer die Möglichkeit, uns noch zu verzetteln, Alex. Kleiner Recap auf die letzte Woche, da kam am 6.11. Red One in die Kinos, Alarmstufe Weihnachten, mit Dwayne Johnson, unter anderem Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu.
Redet auch keiner groß drüber, dafür, dass es, glaube ich, eigentlich so ein Traumcast ist, eigentlich gerade so auch mit Dwayne Johnson.
Also gefühlt wurde ich zumindest zugeballert, was Werbung angeht. Vor allem
so aber
YouTube
es ist halt
so.
Absolutes CGI-Feuerwerk. Ich war noch nicht überzeugt.
Erstens das und die Welt ist, glaube ich, auch nicht überzeugt. Die Kritiken, Also die lassen kein gutes Haar an dem Film. Von daher, ja, macht euch ein eigenes Bild. Am gleichen Tag lief aber auch Blitz an. Der neueste Film von Steve McQueen, dem dritten, mit der Saoirse Ronan, Elliot Heffernan, Harrison Dickinson unter anderem. Sah auch sehr stark aus. Zweite Weltkriegsdrama. Aber Apple TV Plus Produktion. Deswegen weiß ich erstens gar nicht, wie lange der jetzt im Kino ist und wann er denn vielleicht dann mal irgendwann auf die Plattform rutscht. Also, aber wir werden es hier sicherlich nochmal erwähnen. Genauso wie uns nicht entgangen ist, Alex, dass seit dem 7.11. sich hinterrücks wieder My Old Ass auf die Amazon Prime Plattform geschlichen
Eine
hat.
Eine Frechheit.
Neuester Film von Megan Park, der 2021 Fallout gemacht und jetzt hier neuer Film mit Aubrey Plaza. Hatten wir noch Trailer. Gesagt... Sieht bombig aus, auch von den Festivals und sowas. Gute, sehr gute Kritiken mitgenommen. Ja. Steht, glaube ich, auch bei einer 7,5 gerade bei IMDb.
Ja, sehr gut.
Auch stark. Amazon Prime, ja, wieder reingeschlichen. Aber hier habt ihr es erfahren. Danke, bitte.
Ja, danke.
9.11. dann kam Arcane, Staffel 2. Endlich, Teil 1 in der letzten Episode schon mal erwähnt. Jetzt zur Sicherheit nochmal rausgehauen. Ich bin immer noch im Rerun, Alex. Wie sieht's bei dir aus?
Same.
Dann gehen wir da frisch in Staffel 2 hinein. Bin gespannt, wenn wir das erste Mal drüber reden werden. Nächste Woche Gladiator 2. Bist du dabei? Hast du ein Ticket?
Muss gestehen, dass ich tatsächlich die Trailer, ich habe zwei gesehen, beide relativ geil fand, um ehrlich zu sein. Tut mir sehr leid.
Relativ
und
geil,
ja, wäre irgendwie geneigt. Weiß ich nicht, ob ich es ins Kino schaffe, aber ich glaube, das wäre so ein Kandidat, der im Kino vielleicht gar nicht so kacke kommt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich war ein bisschen von dem CGI-Einsatz ein bisschen
aber Denzel sah mega aus in seiner Rolle da. Das fand ich richtig gut. Und ich war auch überraschend begeistert von Pedro Pascal als Bösewicht. Das war auch relativ gut.
Ja, also bei Denzel nach wie vor glaube ich nicht, dass du da unvoreingenommen bist. Aber wenn du da rankommst, sag gern Bescheid. Ich war ja nicht so im Gladiator-Thema drin. Was kommt noch? Des Teufels Bart sagt erstmal vielleicht viel nix, ist aber der neueste Film von Severin Fiala und Veronika Franz. Die haben The Lodge damals als ersten internationalen Gruselfilm rausgebracht, falls du dich noch erinnern kannst.
Natürlich.
Jetzt hier wieder österreichische Produktion, auch wieder Grusel Mythos Mystery, hier gehört. Und auch am 14.11. Alex Cross, da ist nochmal der Namensvetter im Namen.
Ja, bekannte Buchfigur.
Auch da nicht mit dem Denzel, sondern mit, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, Morgan Freeman, auch schon mal ein paar Verfilmungen am Start gehabt.
Yes.
Ist es was für dich? Ist es, wo du sagst, da wird's
ich fand den Trailer jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so gewowt, muss ich gestehen.
Okay, direkt.
Da würde ich mich eher noch über den nächsten Luther-Film freuen.
Ah, okay, verstehe. 15.11. wieder Apple TV Plus, da kommt die zweite Staffel von Silo auf die Plattform. 16.11. möchte ich hier nochmal hervorheben, kommt der zweite Teil von Staffel 2 Arcane raus. Bitte, lass es kurz sagen.
Erwähne es bitte nochmal,
ja.
Vielleicht gleich nochmal.
Gleich nochmal vielleicht. 22.11. kommt Piano Lesson auf Netflix heraus. Film unter anderem mit Samuel L. Jackson und da geht es um ein maybe verfluchtes Piano. Trailer war Netflix-mäßig wieder sehr, sehr überragend geschnitten, fand ich. Hast du da schon was gesehen zufällig, Alex?
Nee, ich habe gar nichts dazu gesehen, nicht mal den Trailer, muss ich gestehen.
Dann guck da mal rein mit, auch hier mit dem Dingens. Washington in der Hauptrolle. Jetzt komme ich wieder hier auf seinen Namen. Tenet.
Ja, John David, ja.
Ja, genau. Da haben wir wieder die Verbindung. Cool. Guck gerne mal rein oder auch ihr, die uns alle gerade zuhören. Das sah sehr, sehr interessant und stark aus. 23.11. Arcane, Staffel 2, Teil 3. Woo! Und dann wäre der November eigentlich schon geblockt mit guten Serie. Singular. Und damit kommen wir zu den News.
Yes.
Und da geht's auch serienmäßig weiter. So halb.
Genau, werden sie jetzt nur uns schon in Andeutungen
verwickelt.
verwickelt bei den Reviews. Und wir starten einfach mal mit, wir können jetzt sagen, nach den 80 Millionen Budget, die es hatte oder so.
Und 350 Millionen Einnahmen.
Genau, 350 Millionen weltweit eingespielt. Scheint genug zu sein, um kommerziell erfolgreich zu sein. Und dadurch auch, dass es auch sehr positive Kritiken gab, wurde sich entschieden, es geht weiter, es darf weitergehen. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, dann kommen dann auch die, nicht nur Kreativen, sondern auch die Hauptdarsteller, zumindest die, die es noch gibt, Spoiler, für eine Fortsetzung zurück. Und da wäre ich dabei.
Ist noch nicht ganz klar, oder? Also der Alveres hat noch nicht ganz zugesagt und ob es jetzt wirklich die Hauptcharaktere bleiben, weiß man auch nicht.
Nee, das weiß man noch nicht.
Was findest du denn besser? Was findest du denn besser?
Ich würde gern beide, dadurch, dass Kaley Spaney und David Johnson, finde ich, super, also gerade eine mega Performance abgefeuert haben, würde ich gerne mehr sehen von den beiden.
War schon gut, ja.
Ich habe auch noch on top, und das habe ich gar nicht jetzt hier mit reingepackt, gelesen, könnte man die Quelle noch nachschieben, dass dass auch der OG-Regisseur wieder an einem Alien, ich versuche das nebenher mal noch zu eruieren, auch an einem Alien-Film arbeitet.
Parallel?
Parallel, so wie ich das verstanden habe, will da Scott nochmal einen nachschieben. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das vielleicht bereite ich das auch nochmal auf und bringe es nächste Mal mit.
Aber darf er das überhaupt oder muss er dafür irgendwie Anleihen auf sein Weingut
Tja, gute Frage. Aufsetzen. Aber ich wollte nur darauf hinaus, im Zweifel übertreibt es nicht, nur weil jetzt eins mal so einigermaßen erfolgreich war, reißt es nicht wieder direkt.
Das wollte ich von nämlich auch sagen. Jetzt steht wieder was Gutes da, auch mit Prey. Jetzt würde ich es nicht direkt wieder übertreiben. Ich meine, Prey wissen wir auch, dass ein Prequel nochmal kommt, ein bisschen abgesondert von Prey. Aber jetzt nicht direkt sagen, wir machen jetzt Serien und noch einen Animationsfilm und das und das, sondern ne,
in Maßen. Genau, weißt du, wer da auch noch aufpassen musste, dass das nicht passiert?
Wer denn, Alex?
The Family Plan.
Oh, Marky Mark.
Und ja, Michelle Monaghan. Denn auch da, und das war ja der Grund, weshalb ich den ersten Teil überhaupt geguckt habe, haben wir gelesen, dass Ghost International oder so, oder Ghost to Europe oder was auch immer. Also es scheint auf jeden Fall jetzt ein bisschen James Bond-esque irgendwie die Weltreise der Geheimagenten zu geben.
Stand das schon alle fest?
Ich weiß es nicht, aber das war, glaube ich, der Instagram-Post hatte so einen Untertitel auf jeden Fall, der ein bisschen suggeriert hat. Aber immerhin, wenn es schon eine Fortsetzung gibt, können wir bestätigen, dass alle Darsteller ihre Rolle wieder aufnehmen. Und wie gesagt, offensichtlich war es ja dann scheinbar eine gelungene Produktion für Apple TV Plus.
Ja, auch der Schreiberling, Drehbuch und halt Simon Callan Jones kommen alle wieder zurück. Mhm. Doch, die sind alle mit an Bord.
All das ist für mich nicht automatisch ein Qualitätskriterium, wie vielleicht vorhin erörtert hatte. Von daher gucken wir mal.
Du, wenn Apple TV Plus sagt, eine 3 von Alex aus Insert Podcast, die reicht uns für ein Sequel, dann soll's so sein.
Ja, ich will nur darauf hinaus, dass ich beim letzten Mal Wolves von Apple TV Plus auch mit hatte und die haben auch 3 bekommen übrigens. Deswegen ist es halt, tut mir noch schwer ein bisschen.
Das scheint trotzdem ein Ritterschlag zu sein, Alex.
Offensichtlich.
Und es hört nicht auf. Deshalb nochmal quasi der Verweis auf meine Anmoderation vorhin. Es ist ein bisschen sticky, es lässt sich nicht abschütteln. Vielleicht wollen es aber auch die Leute gar nicht. Oder vor allem, sie wollen es doch. Kam diese Woche ganz frisch rein, es soll tatsächlich, maybe, vielleicht, ganz sicher, unter Umständen, eine weitere Star Wars Trilogie geben. Jetzt aber wirklich, bestimmt, eventuell. Was halten wir denn davon, Alex?
Ich habe nichts gegen Star Wars Trilogien. Es wäre halt gut, wenn er vielleicht einfach mal ein bisschen Land gewinnt zu den bisherigen und aufhört, diese Geschichte immer weiter irgendwie die Räder festzufahren und euch da nicht mehr selber rauszuziehen. Also hört mal auf von etablierten Sachen, geht vielleicht mal 2000 Jahre in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wie auch immer. Die Old Empire gibt's ja genug. Fan-Favorites, wo man hin könnte, ausweichen könnte und versucht doch mal dann da was wirklich Neues auszuprobieren. Und ich glaube nicht, dass was passieren wird. Ich weiß auch nicht, ob man immer direkt eine Trilogie braucht. Versuch erst mal, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, ne?
Ja, versuch erst mal einen guten Film
zu machen. Aber
Aber ja, soll ich noch vielleicht immer noch in diesem Skywalker-Saga-Dingens-Kosmos bewegen?
Also
ich find's aber auch interessant. Also mein Anliegen wäre ähnlich wie deins, wenn ihr jetzt eine Trilogie schreibt und produziert, dann seid euch bitte vorher sicher, was ihr über die 3 Filme stringent erzählen wollt. Nicht, wenn wir das gleiche haben wie bei Episode 7 bis 9.
Hodgepodge da, ja.
Ja, also Regisseur 2 macht das und im 9. Ja. Wird alles wieder auf links gedreht. Ja, war nicht gut.
Nee. Aber wer jetzt dachte, da wäre Ruhe und da kommt nichts mehr, weit gefehlt. Das ist, mich hat es eher gewundert, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir die Ankündigung bekommen, weil natürlich werden die weitermachen.
Ja, man muss aber auch sagen, es wurde ja vieles verschoben, doch vieles.
Verschoben oder komplett auf Eis gelegt.
Ja, Rian Johnson sollte ja auch schon an einer Trilogie arbeiten, auch schon erstmal wieder jetzt in den Papierkorb verschoben.
Yep.
Jetzt kommt halt Simon Kinberg, der das Ganze leiten soll. Mal sehen, wie lange. Es gab ja diverse Ankündigungen.
Mich auf. Wenn wir, ne, so.
Gerne. Dann schicken wir dich in den Kryoschlaf. Vielleicht dauert es noch ein bisschen länger.
Guter Plan.
Und damit kommen wir zu den Trailern.
Aber erst, über die Trailer gesprochen haben.
Ich war zuerst da.
Okay.
Aber du darfst gerne anfangen, wenn du magst.
Nö, also wir haben bei den Trailern eine Serie mitgebracht. Ich betone das nochmal so sehr, weil als ich den Trailer für The Sticky gesehen habe, eine Prime-Produktion, die am 6. Dezember erscheint, dachte ich, war die ganze Zeit über meine Eingebung, jo, das ist sieht nach einem kurzweiligen Film aus.
Ja, dito.
Und dann hieß es, dass es eine Serie ist. Und ich war überrascht und wusste dann nicht mehr so direkt, ob ich das gut finde, um ehrlich zu sein.
Das fand ich auch. Ich dachte auch, oh, das ist wieder so eine Prime-Produktion, die nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, ja, irgendwie.
Ich meine, es sind nur 6 Episoden, aber im Zweifel könnten auch die einen Ticken zu lang sein vielleicht für das, was sie erzählen wollen. Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich dachte auch, das sieht so nach einem typischen 100-minütigen
Unterhaltungs-Popcorn-Palpi,
schwarze Komödie-Dingens aus.
Ja. Ja. Keine Ahnung. Also ich meine, Margot Martindale finde ich ganz cool. Schon seit Justified seh ich die gerne. Und dann streust du noch so ein kleines bisschen auf die letzten Meter Jamie Lee Curtis ein. Ja. Und ich sage, okay. Aber als Serie, ich weiß nicht.
Vor allem 6 Episoden, wie du gesagt hast, das könnte sich ziehen. Aber vielleicht funktioniert es gerade dann zu sagen, 45 Minuten, locker leichte Unterhaltung, schiebe ich irgendwann zweite, dritte, vierte Episode noch nach und vielleicht auch das Finale.
Ja, möglich ist das tatsächlich. Aber es steht jetzt auf jeden Fall nicht ganz oben in der Watchlist, sagen wir mal so.
Wie ist es denn mit Filmen von Steven Soderbergh? Du als großer Ocean's 11, 12, 13 Fan.
Ja, also ich bin jetzt deswegen nicht pauschal ein Soderbergh-Fan, weil er ist ja auch sehr, sehr experimentierfreudig.
Mhm.
Hier mit iPhone-Film und was weiß ich, was er alles schon da so hinter sich hat. Und auch hier ist es so, dass der Trailer mich nochmal daran erinnern muss, bitte, dass es ja ein Soderbergh-Film ist und deswegen ist das krass und gut und modern und frisch und anders, was wir jetzt hier gerade sehen, weil der Trailer an sich ist relativ meh.
Okay. Wir reden übrigens von Presence. Trailer von Presence.
Ja, genau. Also sehr, sehr ruhig, viele Kamerafahrten, baut der Trailer sich auf, alles sehr so Weitwinkel, ruhig, kommt ganz spät erst mit vielleicht noch so einem bekannten Gesicht, Lucy Liu, die dann aus dem Fenster guckt, wo ihr denkst, die habe ich doch schon mal gesehen. Okay. Mhm, ja. Dann ist es vielleicht tatsächlich ein Soderbergh-Film. Und dann versichert mir, nachdem die Kamera dann anfängt zu wackeln, der Trailer aber auch nochmal, dass es auf jeden Fall ein außergewöhnlicher, gruseliger, vielleicht der gruseligste Film des Jahres ist.
Es sind einige Trailer-Tafeln, ja.
Ja, und ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie immer noch skeptisch. Vielleicht ist ein Twist dabei, dann fände ich das tatsächlich alles echt cool, aber der Trailer verrät halt wenig bis gar nichts.
Was ich interessant finde, nach diversen iPhone-Filmen oder Filmen, die er eben mit dem iPhone gedreht hat, jetzt einer der meist gelikten Kommentare unter dem Trailer ist direkt eine Information, dass es diesmal mit einer spiegellosen Kamera auf einem Gimbal gedreht wurde, vielleicht irgendjemand vom Set, wo er meinte, Steven Soderbergh höchstpersönlich, der meistens auch die Kamera macht, ist da irgendwie in lautlosen Hausschuh-Puschen rumgelaufen, hat das Ganze gefilmt, wo sie meinen, das war vielleicht das Gruseligste überhaupt, also das oder die Vorstellung wäre gruseliger als das Filmskript, wenn da Steven Soderbergh nachts mit Puschen und einem Gimbal durch mein Haus laufen würde. Ich habe mich gefragt, besteht dieser Film aus einer oder mehreren Plansequenzen? Und dann wäre es für mich schon wieder interessant, weil der Film suggeriert mir das mit seiner Handkamera und diesen kleinen, leichten Verfolgungs...
Aber dann gib mir doch eher da eine Trailer-Tafel zu oder mach damit explizit Werbung.
Weil das finde ich nämlich interessant. Wir haben eine Szene, wo so Gruselelemente sind, das ganze Zimmer wackelt, das Bett vibriert und sowas. Ja. Und wenn sie das schaffen, so in so eine Sequenz einzubauen, in so eine Plansequenz, da wäre ich dann vielleicht eher dabei, weil das wäre dann schon wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, da hat man vielleicht handwerklich mal wieder was Cooles geleistet.
Du meinst so ein bisschen wie die One-Shot-Episode von Haunting of Hill House?
Yes, ich wollte es nicht sagen, aber danke,
Alex,
dass du das nochmal reingeschmissen hast.
Da sind wir uns doch schon einig, dass das schon ein relativ großes Tennis war, oder?
Genau, aber hier ist es halt näher dran, wegen dieser Kamera. Weißt du, so ein bisschen Peeping Tom-mäßig, kommt immer mit.
Ja, es ist aber auch ein Spielfilm von Soderbergh, da wäre dann auch meine Erwartungshaltung noch ein bisschen eine andere, wenn
Das stimmt. Also. Deutschen Termin gibt's noch nicht. 17. Januar startet das Ding in den USA. Vielleicht kommt's dann doch noch zeitgleich.
Prime.
Eine Woche später bei Prime, ohne Ankündigung, ohne alles. Wir werden sehen. Wir werden es auf jeden Fall dann bei den Releases hier mit nennen. Das steht schon mal fest, würde ich sagen.
Genau. So. Und zum Finale haben wir nochmal Netflix.
Nochmal Netflix, genau. Wir sind bei Squid Game angekommen. Hatten wir letztens schon erwähnt, als es dann hieß, es ist offiziell angekündigt und jetzt gab es den ersten. Er ist noch kein vollwertiger Trailer, sondern für mich eher so eine Art Teaser-Trailer, hätte ich eher gesagt. Zu Squid Game Staffel 2.
Genau, nochmal, genau, zur Erinnerung. Erfolgreichste Netflix-Serie aller, sag es.
Seit Night.
Danke. klar, gab es eine zweite Staffel, war irgendwie nie für eine zweite Staffel gedacht. Dann hat der Schreiberling doch einige rausgeschoben, hat gemeint, ja, aber höchstens noch eine dritte wäre drin. So, das war so die Infos, die wir hatten. Jetzt
max 4 bis 6 Staffeln, mehr geht dann wirklich nicht.
Ja, na, es heißt, es soll nach der dritten Staffel Schluss sein jetzt offiziell.
Mhm.
Bis Netflix mehr Geld einwirft. Oder keine Ahnung, mal gucken, was der Einschaltquote sagt in der zweiten Staffel. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht, wie sehr jetzt die Leute wirklich mitfiebern, dass es endlich eine zweite Staffel gibt. Lange her, gefühlt, die erste.
Ja, ja. Aber es hat große Kreise gezogen.
Es hat sehr große Kreise gezogen. Jeder hat es gefühlt gesehen, tatsächlich.
Und es gab auch viele Trends, viele, die das nachgemacht haben als Spielformat. Ja. Masken, Halloween, Kostüme.
Es hat einen Kern die Popkultur erhalten, tatsächlich, muss man sagen.
Mhm.
Und deswegen ist natürlich die zweite Staffel spannend und es sieht auch wieder gut gemacht aus. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob der Twist reicht. Also der Kicker des Trailers, ne, ist ja, er ist wieder im Spiel und er ist der Einzige, der weiß, dass er schon mal da ist.
Ja.
Und das ist dann halt die psychologische Komponente, die da dann wieder kommt, nämlich sagst du das nur oder spielst du uns jetzt aus durch genau diese Informationen, die du hast, gegeneinander oder zu deinen Gunsten oder. Das ist zumindest das, womit der Trailer so ein bisschen kokettiert.
Mhm, genau.
Und ansonsten erinnern sie uns nochmal, dass es halt sehr, sehr blutrünstig zugeht.
Fand ich auch stark, die Idee, aber das kriegst du ja nicht über die komplette Staffel halt erzählt. Und dann
das
ist
mein Problem.
Gefragt,
es gab ja auch andere Subplots noch, oder?
Ja, es gab Subplots. Die werden ja auch schon wieder angedeutet, aber wie ist die Gewichtung? Wo ist der Fokus jetzt drauf? Weil nur ihn nochmal die Spiele durchgehen zu sehen mit, auch wieder, ich sag's nochmal, in diesem Spannungsfeld aus, erzählt ihr jetzt die Wahrheit oder nicht, da könnte ich mir jetzt nicht gerade vorstellen, wie sie da die Spannung hochhalten, wie sie das erzählen und was das Rezept ist, anstatt nochmal so einen lauwarmen Aufguss einfach nochmal abzuliefern.
Ja, also deswegen, also ich werde sie mir angucken auf jeden Fall und die Terminierung auf den 26. Dezember ist ja da auch sehr clever gewählt.
Ja.
Naja, ja. Da ist original, ob du es jetzt feierst oder nicht, die ganze Welt zu Hause.
Ja, am 26. selbst, genau. Aber so der Nachklapp, ob du dann vielleicht guckst oder nicht, dann kommt schon
wieder. Nee, das
so
ja nicht, aber im Zweifel hast du halt Zeit. Und vielleicht spekulieren sie ja wieder drauf, dass halt alle das tatsächlich auch dann direkt so zwischen Weihnachten Neujahr oder um Neujahr wegbingen.
Mhm.
Relativ kurzfristig.
Ja, gut möglich, ja.
Ich bin gespannt. Ich werde es mir angucken. Ich habe jetzt keine mega hohen Erwartungshaltungen. Ich fand die erste aber richtig gut und bin gespannt. Mit dem Wissen, dass es vielleicht nach der dritten Staffel zu Ende ist, gucke ich mir auch gerne eine zweite an.
Also würde ich auch nochmal mitgehen und genau davon würde ich dann ein bisschen abhängig machen, ob es dann ob eine dritte Staffel wirklich für mich persönlich auch Sinn macht. Ich meine, wir hatten eine ganze Episode meines Erachtens über Squid Game Staffel 1 geredet.
Hm, das kann sehr gut sein, ja.
Und waren beide eigentlich sehr angetan, ja.
Ja, ja.
In der Tat. Das Gute ist, alle, die uns jetzt noch nicht darüber sprechen hören haben, wie wir Squid Game Staffel 1 finden, können das natürlich sofort nachholen. Auf allen möglichen Podcast-Plattformen, aber auch, lieber Alex, auf Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Instagram. Und damit würde ich mal hier die Abmoderation einläuten. Und jeder, der uns gerne folgen will, findet uns unter unserem Namen
Insert Podcast.
Und benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet
Insert Podcast.
Wie immer sage ich, das ist super einfach, kann sich wirklich jeder und jede merken. Gerne auch hier 5 Sterne in eurer Spotify-App oder bei iTunes vergeben, Rezension noch schreiben, alles, redet mit uns in Kontakt, Feedback aller Art ist.
Sprecht mit uns!
Gern gesehen, bitte, jetzt meldet euch doch mal, hört uns jemand zu.
Seid ihr da draußen?
Wo kommt der ganze Traffic her? Irgendwo muss der herkommen. Ja, Folge 204. Alex.
Eine schaffen wir noch im 2024. Komm.
Boah, das ist aber tief gestartet. Aber ja, stimmt, die Expectations irgendwie low halten. Oh Gott, Anglizismen. Hier, ich hau sie alle noch raus zum Schluss. Bam, bam, bam. Aber ja
vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Ronny.
Danke auch, lieber Alex.
Für die überragende Review. Damit möchte ich schließen und sage, ich danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao, ciao. Bin ich gut. Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.